ARD.
Die Bundesliga vor dem 12. Spieltag und die zweite Liga vor dem 14. Spieltag. Und an diesem Wochenende kann man, glaube ich, mal sagen, die zweite Liga ist vielleicht sogar ein bisschen interessanter, oder?
Vielleicht ein bisschen. Ich finde, die ist deutlich interessanter.
Ich meine, du hast ja eh so einen Zweitliga-Fetisch.
Ja.
Mit deinem Elversberg und so.
Mit meinem Elversberg, ja.
Aber tatsächlich an diesem Wochenende hochinteressante Duelle. Aber in Liga 1 natürlich auch.
Ja.
Und wir wollen über alles sprechen im Sportschau-Bundesliga-Update. Seid gegrüßt, schön, dass ihr dabei seid. Hier ist die Bundesliga-Vorschau aufs Wochenende mit Anne Hild.
Hi.
Und mein Name ist Tobi Schäfer. Was ist los bei den Vereinen? Wie ist die Ausgangslage vor dem nächsten Spiel? Was müsst ihr zu Hause wissen, bevor es ins Bundesliga-Wochenende geht? Darum geht's jetzt in unserer Spieltagsvorschau. Wir gehen, wie gewohnt, die Erstligapartien trotzdem erstmal durch, wenn das für dich okay ist.
Wäre für mich in Ordnung, wenn wir am Ende nochmal über die zweite Liga sprechen.
Das machen wir dann auf jeden Fall, denn da sind die Top 4 heute unter sich. Aber in Liga 1 steht über allem das Duell am Samstagabend. Finde ich jetzt, ist für mich das Spiel des Wochenendes. Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Das Topspiel am Samstagabend 18:30 Uhr. Und es ist ja nur Teil 1
ja.
dieser Saga sozusagen. Denn danach spielen die beiden Teams noch im Pokal gegeneinander. Beide mit tollen Champions-League-Abenden auf jeden Fall jetzt erstmal in dieser Woche.
Voll, also vom Ergebnis her ja, Dortmund finde ich spielerisch auf jeden Fall noch Luft nach oben gehabt und Leverkusen einfach voll davon profitiert, dass sich Pep Guardiola bei Man City vercoacht hat, da irgendwie so viel gewechselt hat, dass die Mannschaft selbst nicht mehr wusste, wie man Fußball spielt.
In der Bundesliga ist Leverkusen gerade noch einen Punkt vor dem BVB. Nächste Woche dann, wie gesagt, das Pokalduell. Es ist irgendwie ein Duell auf Augenhöhe, finde ich, bei dem ich Leverkusen aber schon auch vorne sehe. Einfach aufgrund der Tatsache, was du gerade gesagt hast, spielerisch ist beim BVB ja nicht nur am Dienstag Luft nach oben gewesen, sondern in der gesamten Saison Luft nach oben. Denn die spielen sehr pragmatisch, sehr ergebnisorientiert, was zum Teil dann in die Hose ging. Und da ist Leverkusen einfach deutlich stärker aktuell.
Ja, ich finde, das ist halt auch der entscheidende Unterschied, dass die Dortmunder am Anfang der Saison die Spiele dann doch noch für sich gezogen haben und jetzt zuletzt dann halt zweimal einen späten Ausgleich kassiert. Das macht, glaube ich, schon auch was mit dem BVB. Jetzt war unter der Woche wieder der Champions League BVB zu sehen. 4 gewinnt, haben mal wieder 4 Tore in einem Dortmund-Spiel gefallen. Aber ja, also Leverkusen ist auf jeden Fall, seit Kasper Jöhmann da ist, in Form.
Beim BVB ist wichtig, dass Serhou Guirassy wieder online ist sozusagen, hat mal wieder getroffen, er ist ja super wichtig. Aber was muss der BVB drauflegen, damit er so eine Mannschaft für Leverkusen schlagen kann? Es ist ja auch so, dass sie in Leverkusen spielen, im Pokal danach hat der BVB den Heimvorteil. Ich glaube, da dreht sich es vielleicht sogar wieder ein bisschen, aber in Leverkusen kommen sie vielleicht mit der Art Fußball nicht durch, die sie bisher hatten.
Nee, ich finde, das ist ganz schwierig, weil Dortmund ja schon eher im Verteidigungsmodus in der Liga unterwegs war und das, wie gesagt, am Anfang auch gut funktioniert hat. Das wird aber gegen Leverkusen einfach nicht funktionieren. Also die Dortmunder müssen schon ein bisschen mehr Selbstvertrauen, ein bisschen mehr Mut auf den Platz bringen.
Es fehlt halt so ein bisschen was Außergewöhnliches. Das hat Mats Hummels jetzt auch am Champions-League-Abend gesagt als Experte, dass der BVB einfach auch nicht so einen Spieler im Mittelfeld hat, der ja für spielerische Klasse steht, der für Ideen steht, der für Kreativität steht. Haben sie einfach nicht. Also kannst du ja auch nicht backen.
Nö, der herausragende Spieler ist ja eigentlich Nico Schlotterbeck. Und der hat auch seine Momente, der hat ja auch schon seine Ecken gehabt, aber das reicht, glaube ich, nicht gegen Leverkusen. Wobei Leverkusen jetzt halt auch nicht mehr die Mannschaft hat, wo du sagst, die haben den krassen Ausnahmespieler.
Das nicht, das hatten sie natürlich in der Meistersaison, da hatten sie mehrere davon, aber sie haben zumindest wieder Eckpfeiler. Also Grimaldo ist natürlich einer, der auch so eine völlig neue Interpretation mitbringt. Er ist ja so ein Hybridspieler aus Linksverteidiger und doch auch irgendwie ein bisschen Spielmacher, das hat es jetzt so oft auch noch nicht gegeben. Aleš Garcia ist der neue Xhaka, finde ich, der ist da super wichtig. Vorne im Sturm sind sie sehr variabel, haben jetzt mal mit einer Doppelspitze gespielt, mit Schick und Kofane, Poku auf der Schiene. Also sehr variabel wieder bei Leverkusen, das hat der Trainer wirklich gut hingekriegt. Also ne, dieser ganz, ganz neue Kader hat jetzt so langsam seine Form gefunden.
Ja, voll. Und dann, das ist halt auch genau das Stichwort, dieser neue Kader. Also ich finde, dass so nach und nach erkennst du auch, warum Leverkusen das Geld für die Spieler ausgegeben hat.
Ja, deswegen, ich glaube, sie sind favorisiert in der Partie, weil bei Borussia Dortmund auch ein bisschen Unruhe drin ist. Oder reden wir jetzt noch nicht mal über die Wahl von Watzke zum Präsidenten. Wir reden auch nicht mehr über Adeyemi. Das sind alles ist natürlich Nebengeräusche, die auch da sind, aber was sehr viel mehr Unruhe reinbringt, ist, glaube ich, so der Kader der Zukunft, weil keiner weiß, wie sieht er eigentlich aus. Jetzt gibt's die Gerüchte oder die Meldungen, dass Guirassy dann wohl auch weg sein wird. Schlotterbeck glaube ich auch nicht, dass er in der kommenden Saison
beim
BVB
spielt. Aber da hat Kiel doch jetzt gesagt, sie werden wirtschaftlich auf jeden Fall alles versuchen, um ihn zu halten.
Ja, aber irgendwann kommen dann trotzdem Vereine, die wirtschaftlich noch mehr Möglichkeiten haben als der BVB und ja, das bringt immer ein bisschen unnötig Unruhe rein, wenn dann so Transfergerüchte aufploppen und keiner so genau weiß, in welche Richtung geht das hier mit dem BVB eigentlich. Ich dachte, wir wollen hier mal Titel gewinnen und es gab ja jetzt auch die Ansage von Lars Ricken auf der Jahreshauptversammlung, wir sollten mal zeigen, dass wir titelreif für den DFB-Pokal sind. Ich glaube, dass sie da den Fokus auch drauf legen, deswegen wird ihnen das Spiel nächste Woche im Pokal wichtiger sein als jetzt in der Liga, aber in der Liga musst du natürlich auch aufpassen, dass du konstant in den Top 4 bleibst und dass du auch mal ein Top-Team schlägst. Das hat der BVB auch noch nicht geschafft.
Nee, das stimmt. Und ich glaube aber, wenn sie sich das aussuchen können, ein Spiel gewinnen, eins nicht, werden sie auf jeden Fall das im Pokal gewinnen wollen, weil das der kürzeste Weg zum Titel ist.
Aber so wird Leverkusen wahrscheinlich auch denken. Also die werden möglicherweise auch den Pokal so ein bisschen im Visier haben, weil Meisterschaft, da denkt, glaube ich, keiner von den beiden dran. Aber langfristig, glaube ich schon, wenn Leverkusen die Mannschaft so beibehält, können sie spätestens in der nächsten Saison vielleicht ja doch wieder so ein bisschen näher an die Bayern ranrücken. Als einziges Team gerade. Über Leipzig reden wir gleich noch, da ist es immer ein bisschen anders, finde ich. Aber halte ich auf jeden Fall für wahrscheinlicher, als dass Dortmund das schafft aktuell.
Ja, Dortmund hat in den vergangenen Jahren ja immer gezeigt, es reicht der letzte Platz, der zur Champions League reicht. Also es ist ja wirklich, wenn 5 Plätze vergeben werden, dann werden sie halt 5. Wenn 4 vergeben werden, dann werden sie 4. Da ist relativ früh in der Saison meistens klar, dass das in Richtung ernsthafter Konkurrent für die Bayern nichts ist.
Wie siehst du die Rolle von Emre Can? Mit ihm verlor der BVB die letzten 10 Spiele nicht. Jetzt hat er auch ein Elfmetertor gemacht, hat Top-Zweikampfwerte. Aber er hat jetzt in der Abwehrzentrale gespielt, in der Liga zweimal und es gab zweimal halt nur das Unentschieden. Jetzt in der Champions League war er wieder draußen. Da hat Anton wieder in der Zentrale gespielt. Also das Ergebnis spricht jetzt nicht für Can. Aktuell.
Nee, finde ich aber halt auch schwierig so zu bewerten, weil es war jetzt nicht ein Can-Fehler, der zu dem 3-3 gegen Stuttgart geführt hat oder halt zu dem 1-1
aber
in Hamburg.
Aber er war der Abwehrchef.
Ja, aber da habt ihr doch auch noch am Sonntag drüber geredet, wie geil Dennis Undaf das gemacht hat und dass man der BVB-Verteidigung ja eigentlich da keinen direkten Vorwurf machen kann.
Da hat er auch, genau, es war ja auch gegen Schlotterbeck. Klar, da kannst du Can natürlich keinen Vorwurf machen. Nee, ich wollte jetzt nur mal so vorfühlen, weil auch über Emre Can haben wir viel gesprochen. Der war lange Zeit raus und man hat sich so gedacht, eigentlich braucht der BVB ihn gar nicht mehr, aber jetzt dann doch wieder, oder?
Ich hatte auch den Eindruck, dass er jetzt nicht großartig vermisst wurde. Der ist halt ein Spieler, der kann für sehr viel positive Energie sorgen, der kann aber auch dafür sorgen, dass ein Spiel emotional so ein bisschen kippt für den BVB. Also der ist auch schnell frustriert und schreit, kriegt dann vielleicht auch mal Karten wegen Meckerns. Also ich glaube, dass der BVB besser ohne Can aufgestellt ist.
Mal schauen, ob er jetzt wieder in der Startelf steht gegen Leverkusen. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, das absolut richtungsweisend auch ist für den BVB und für die Saison. Und der BVB hat, ich finde, in beiden Spielen einen etwas höheren Druck. Und Leverkusen ist favorisiert. Wird super spannend, Samstagabend, 18:30 Uhr. Also ich tippe, Leverkusen gewinnt. Was tippst du?
Ich glaube, am Samstag gewinnt Leverkusen und am Dienstag Dortmund.
Okay. Dann schauen wir uns das in Ruhe an und sprechen jetzt über die Bayern am Samstag gegen den FC St. Pauli. Es ist Spiel 1 nach der ersten Saisonniederlage für den Meister. 1:3 in der Champions League beim FC Arsenal. In der Liga, weiß nicht, ob das jetzt eine Rolle spielt, die werden ja auch nach dem Spieltag auf Platz 1 sein. Wäre dann 43 Spieltage am Stück Platz 1 für die Bayern. Das ist ja ein neuer Bundesliga-Rekord. Und nach Niederlagen in der Champions League sind sie möglicherweise immer noch so ein bisschen extra angekitzelt. Muss man sehr viel Angst haben um St. Pauli?
Ja, wahrscheinlich schon. Also Überraschungspotenzial sehe ich bei 2-3% vielleicht.
So hoch?
Ja, doch so hoch, ja. Das Einzige, was ich finde, was St. Pauli in die Karten spielen könnte, ich finde, du hast das ja auch immer schon gesagt, der Kader ist so dünn. Und das hat man jetzt auch in der Champions League gesehen. Kompany hat bis zur 75. Minute gewartet, bis er überhaupt mal gewechselt hat. Der hat nicht wirklich Optionen auf der Bank. Klar, die werden auch für St. Pauli reichen für einen Sieg. Aber ich glaube, er muss jetzt schon so langsam umstellen, weil dann geht's ja auch im Pokal weiter.
Ja, aber der zweite Anzug wird natürlich für St. Pauli noch reichen. Und ich glaube auch nicht, dass in diese Niederlage in der Champions League einen Knacks versetzt, weil es war ja jetzt keine Deklassierung, oder? Also klar ist erstmal ernüchternd, wenn vorher die Rede davon ist, die beiden besten Mannschaften in Europa spielen gegeneinander. Dann verlierst du das Ding 1-3, was dann irgendwie klar klingt. Aber das war halt ein Spiel, finde ich, was durch Kleinigkeiten entschieden wurde, durch Fehler. Arsenal natürlich mit ein bisschen mehr Wucht durch den Heimvorteil. Also ich glaube, wenn sie jetzt noch 3-4 Mal spielen, dann werden die Bayern auch das ein oder andere Mal dieses Spiel gewinnen.
Ja, aber es war halt genau das Thema, was vorher alle angesprochen haben, es sind die Standards. Und genau dann halt jede Ecke eigentlich, die Arsenal gebracht hat, war gefährlich. Vielleicht kann St. Pauli sich da was abgucken.
Ja, also Arsenal hat sich natürlich darauf spezialisiert in den vergangenen Jahren. Standards eine super Waffe bei denen und bei den Bayern eben aktuell echt die Schwäche. Ne? Die Hälfte der Gegentore bei den Bayern sind durch Standards. Ich weiß nicht, wie St. Pauli sich da was drauf schaffen kann in der Kürze der Zeit.
Ja, vielleicht jetzt mit Jackson Irvine. Wer weiß.
Also Alexander Blessin hat auf jeden Fall gesagt, es geht jetzt hauptsächlich darum, die Stimmung da beim Spiel zu genießen. Oke Göttlich sagte, hoch werden wir auf jeden Fall nicht gewinnen. ja, das ist ein Spiel immer außerhalb der Wertung, bei dem du eigentlich wirklich nicht verlieren kannst. Es sei denn, du kriegst da wirklich eine totale Packung, das demoralisiert schon. Mhm. Aber es spielt jetzt, glaube ich, keine Rolle in der Bewertung der Gesamtsituation beim FC St. Pauli, oder? Die ja total dramatisch ist eigentlich, mit 8 Niederlagen in Serie. Dabei nur 2 Tore erzielt. Also es ist, die Alarmstimmung ist schon da.
Auf jeden Fall. Und es ist dann halt einfach die 9. Niederlage. Ja, es sind die Bayern und das darfst du dann auch nicht so sehen, dass du da irgendwas holen musst. Aber natürlich jede Niederlage, wenn du dann nach Hause gehst, die macht was mit dir. Und es gab ja jetzt das Vertrauen für Alexander Plessin, was ich auch gut finde, weil ich finde, der Verein hat ja schon gezeigt oder die Mannschaft hat gezeigt, was sie spielen kann. Nur, das bringt ja nichts, wenn dann nochmal eine Klatsche folgt. Also das macht ja dich nicht selbstbewusster und das ist ja offensichtlich genau das, was gerade bei St. Pauli fehlt.
Wichtig wird es auf jeden Fall in den Wochen danach bis zum Jahresende. Dann ist erstmal das Pokalspiel in Gladbach und dann spielt St. Pauli in Köln gegen Heidenheim und in Mainz. Das sind natürlich Spiele, wo du dann wirklich auch mal wieder was mitnehmen musst.
Ja, und da willst du nicht mit einer Klatsche hinfahren im Gepäck.
Genau. Jetzt erstmal aber bei den Bayern am Samstagnachmittag. Nächste Partie, über die wir sprechen, ist das Spiel am Freitagabend. Gladbach und Leipzig eröffnen den Spieltag. Und da reden wir erstmal über hervorragend aufgelegte Gladbacher mit 4 Pflichtspielsiegen in Serie. Aber man muss sich mal angucken, gegen wen sie da gewonnen haben. Das war gegen den KSC im Pokal. Das ist ein Zweitligist. Sie haben gegen St. Pauli gewonnen. Okay, das Derby gegen Köln und gegen Heidenheim. So, das war jetzt also nicht nur oberstes Regal bei den Gladbachern. Das heißt, jetzt kommt da wirklich mal eine richtig knifflige und große Aufgabe mit RB. Denn die sind tatsächlich auch sowas wie ein Bayern-Verfolger. Super spielstark, sprintfreudig, intensiv, zweikampfstark, griffig. Also das wird ein Prüfstein für Gladbach.
Ja, was heißt Prüfstein? Ich glaube, da erwartet jetzt auch niemand, dass sie da 3 Punkte holen. Das ist jetzt nicht ganz so ein Bonusspiel, wie wenn sie jetzt gegen Bayern spielen würden, aber ich glaube, jeder Punkt würde Gladbach schon reichen.
Ja, aber glaubst du denn, ist es möglich, gegen Leipzig auch mehr als einen Punkt zu holen?
Ich glaube, es ist möglich, ein 0-0 zu holen, weil einfach Gladbach sich ja auch defensiv zuletzt so stabilisiert hat.
Ich glaube, dieses Spiel geht niemals 0-0 aus.
Okay.
Ich glaube, es geht dann eher 3-3 aus.
Weil?
Weil beide Mannschaften zuletzt bewiesen haben, dass sie Tore schießen können. Klar, die Defensive ist auch Markenkern bei beiden geworden. Aber dafür wollen beide, glaube ich, auch zu sehr dann auch nach vorne spielen.
Gut, du hast halt die besten Scorer da auf dem Platz außerhalb von Bayern-Spielern mit Tabakovic, mit Baumgartner, das stimmt. Ein 3-3 würde Gladbach aber mit Sicherheit auch nehmen.
Bei Leipzig natürlich super dramatisch, dass Hassan Ouedraogo verletzt ausfällt, auch ein bisschen länger. Es gab jetzt eine erste Entwarnung. Es ist lediglich eine Sehnenüberdehnung in der linken Kniekehle. Es ist kein Riss, es ist keine Operation notwendig und Anfang des Jahres ist er dann wieder dabei. Das ist halt schade, ne? Ein Spieler, der jetzt gerade wieder so in den Fokus gerückt ist, auch durch Nationalmannschaft und so, der dann jetzt verletzt ausfällt. Romulo fehlt auch, also das sind schon Spieler, die brauchen sie eigentlich. Vielleicht ist das eine Chance für Gladbach.
Ja. 3-3 also.
Ja. Diomande kann übrigens spielen bei Leipzig. Der war auch fraglich. Und bei Gladbach fragen wir uns natürlich, wie machen sie es jetzt vorne im Sturm? Tabakovic kannst du nicht rausnehmen, aber hast einen Kleindienst jetzt auch schon wieder in der Warteschleife. Ich weiß nicht, ob er schon fit genug ist für die Startelf. Würdest du beide spielen lassen?
Ich würde Kleindienst, glaube ich, reinbringen. Also ist doch eigentlich geil, dass du den jetzt so langsam ranführen kannst, weil er eben nicht mehr so schmerzlich vermisst wird wie am Anfang der Saison, als alle immer nur gesagt haben, oh, wir müssen irgendwie überleben, bis der zurückkommt. Und dann kannst du den Tabakovic halt in der 75., 80. rausnehmen und Kleindienst ein paar Minuten geben. Und dann sagen, ey, in der Winterpause bewerte ich das alles nochmal neu und dann gucke ich, wer meine Startelf-Stürmer sind.
Aber wenn jetzt Tabakovic weiter so performt, dann, er ist ja von Hoffenheim nur ausgeliehen. Ich glaube, dass wenn bei Hoffenheim Aslani weggeht, was auch sehr wahrscheinlich ist, dann wird er, also ich glaube, er möchte gerne in Gladbach bleiben, Tabakovic. Aber das letzte Wort wird dann Hoffenheim haben.
Und ja, aber der wird ja nicht im Winter gehen.
Nein, im Winter nicht. Wir reden ja auch über die neue Saison schon, perspektivisch. Ich weiß nicht, ob man mit beiden langfristig dann beiden gerecht werden kann. Tabakovic
und Kleindienst. Quatsch, den jetzt auf die Bank zu setzen.
Ja, ja, sag ich ja, du kannst ihn nicht auf die Bank setzen bei dem Lauf, aber du hast halt mit Kleindienst auch einen Nationalspieler dahinter.
Der natürlich auch zur WM will.
So, und ist ja nicht auch Kapitän?
Ja, ist Kapitän.
Ja, du kannst ihn ja auch nicht draußen lassen. Klar, der braucht noch, glaube ich, ein paar Wochen, aber irgendwann wird das zum Thema.
Ja, aber ich finde, bis zur Winterpause kannst du das eigentlich sehr gut argumentieren.
Ja, jetzt wahrscheinlich erstmal wieder Tabakovic in der Startelf am Freitag gegen Leipzig. Nächste Partie bei uns ist HSV gegen Stuttgart. Am Sonntag treffen die beiden Teams aufeinander. Der VfB schon wieder auswärts. Der hat ja gerade so eine Auswärtsphase. Aktuell aber auch super in Form. Jetzt erstmal Europa League. Das liegt noch vor uns. Da wissen wir jetzt nicht genau, wie sich das noch auswirkt auf die Bundesliga. Und in Hamburg ist der VfB natürlich klarer Favorit bei der Situation des HSV.
Ja, also den einzigen Punkt, den die Hamburger geholt haben, war ja der gegen den BVB, den wir gerade eben besprochen haben. Also der
einzige Punkt in den letzten 5 Spielen.
Genau. Also, genau. Ja, der HSV muss so langsam auch irgendwie wieder zurück in die Spur finden, aber das werden sie nicht gegen Stuttgart, weil dafür ist Stuttgart auch aktuell zu gut drauf.
Aber meinst du nicht, wenn sie das mit reinbringen, was zuletzt gefehlt hat, nämlich diese Intensität, und Merlin Polzin sprach von mehr Fleiß und der Gegner soll merken oder keiner soll gerne gegen uns spielen wollen, wenn sie das reinbringen, zusammen mit dem Heimvorteil, dass das dann irgendwie möglich ist, dann einen Punkt zu holen gegen Stuttgart?
Ja, ich glaube, das Problem ist, wenn der HSV versucht, Intensität reinzubringen, dann spielen sie nicht zu 11 zu Ende. Das war jetzt zuletzt ja auch öfter was denen so ein bisschen das Genick gebrochen hat, dass sie eben dann überpaced haben.
Aber der VfB mit Europa-League-Belastung könnte natürlich auch noch ein bisschen müde sein.
Ja, ist halt auch die Frage, wie das Spiel heute Abend ausgeht. Ich finde das immer wahnsinnig schwierig, dann schon so aufs Wochenende zu blicken, wenn eben die Spiele noch nicht gespielt sind. Weil, ja, es kann sein, dass das ein total entspanntes Spiel wird. Es kann aber auch sein, dass die da über 90 Minuten Vollgas geben müssen und am Ende ein 1-1 noch kassieren. Und dann gehst du mit einem ganz anderen Gefühl in das Spiel am Wochenende.
Und du weißt halt nicht, wer halt dann vielleicht noch ausfällt. Zagadou fällt auf jeden Fall aus jetzt beim VfB, ist schon wieder verletzt. Und dann wird aktuell auch da schon über einen Neuzugang spekuliert. Niklas Füllkrug ist offenbar Thema beim VfB Stuttgart. Auch noch bei anderen Bundesliga-Vereinen, Hoffenheim und Wolfsburg, ist da wohl auch irgendwie interessiert. Also wäre das einer für den VfB? Ich weiß, Demirovic ist ja noch eine Weile verletzt.
Ja, also jetzt im Winter direkt schon.
Als Laie im Winter, ja.
Ja, ich meine, anhand von den Ausfällen, die sie in dieser Saison schon hatten da auf der Position, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du noch einen hast. Aber Füllkrug will ja auch nicht zu einem Verein kommen, wo er dann nur Backup ist.
Ja, aber Demirovic, ich glaube, der braucht wirklich noch. Und auch da hast du dann die Möglichkeit, der vielleicht auch mit beiden zu spielen. Mhm. Ich weiß nicht, wie tippst du denn, wie es ausgeht? HSV Stuttgart?
Ja, ich glaube, Stuttgart gewinnt mit 2 Toren Unterschied.
Okay, nächste Partie ist dann Frankfurt gegen Wolfsburg am Sonntagnachmittag um 17:30 Uhr. Das ist hochinteressant, finde ich. Das sind zwei Teams, die fast den gleichen XG-Wert haben, aber trotzdem in sehr unterschiedlichen Gefilden unterwegs sind. Mir fehlt da irgendwie die Fantasie, wie Wolfsburg da was holen soll, wenn die so performen wie jetzt zuletzt gegen Leverkusen in der ersten Halbzeit. Aber Frankfurt natürlich jetzt mit dem Knacks in der Champions League. Das könnte schon irgendwie noch so ein bisschen nachwirken. Also das war ja wirklich so ein Blackout innerhalb von ein paar Minuten, wo sie das Spiel gegen Bergamo verloren haben.
Ja, das waren halt einfach 10 Minuten, in denen erst Burkhardt verletzt runter musste und dann kassierst du halt diese 3 Gegentore. Und ja, warst ja eigentlich auf Augenhöhe vorher unterwegs, vielleicht sogar eher mit Tendenz, dass Frankfurt das Spiel ziehen könnte über die Dauer. Und dann, also eigentlich war die Verletzungsszene von Burkhardt der Auslöser dafür.
Wir wissen jetzt noch nicht, wie schlimm das wirklich ist, wie lange er ausfällt, ob er ausfällt, aber das wäre natürlich richtig bitter. Also wenn es bei der Eintracht gerade einen Spieler gibt, der nicht ausfallen darf, dann eigentlich Johnny Burkhardt.
Ja.
Ja, und bei den Wolfsburgern noch so ein bisschen in der Schwebe. Man weiß noch nicht so genau, wie geht's weiter auf der Trainerposition. Daniel Bauer macht es gerade noch. Wie nimmst du da den Druck wahr?
Ja, Druck im Sinne von, du musst jemand anderen finden, oder?
Ja, überhaupt auch Druck punkten zu müssen in Frankfurt.
Ja, ich glaube, der Druck punkten zu müssen ist schon da. In Frankfurt ist jetzt natürlich ein anderes Kaliber, weil da halt einfach ein Champions-League-Team kommt, auch wenn es unter der Woche jetzt nicht gezeigt hat, was eigentlich in ihm steckt. Und Wolfsburg muss halt echt aufpassen, dass du da nicht voll hinten reinrutschst und dann nach der Winterpause gegen den Abstieg spielst.
Aber wenn was geht bei den Wolfsburgern, dann auswärts. Da gab es die beiden Siege und auch nur halb so viele Gegentore. Also möglicherweise mit bei angeschlagenen Frankfurtern geht dann schon was. Jonas Wind fällt zwar aus bei den Wolfsburgern, der jetzt gerade erst wieder Aufwind hatte, aber sich jetzt einer Oberschenkel-OP unterziehen muss. Also ich glaube, da ist vielleicht was drin für Wolfsburg, weil sie einfach auch jetzt irgendwann mal müssen. Und jeder Punkt ist wichtig. Bremen gegen Köln am Samstagnachmittag. Hochinteressantes Spiel, also so ein richtig schönes Bundesligaspiel von zwei richtig typischen Bundesligamannschaften, finde ich.
Ja, und von zwei Zweitligatrainern der vergangenen Saison. Ja. Die haben ja in der zweiten Liga gegeneinander gespielt.
Und glaube ich aber mit leicht favorisierten Bremern, denn die haben dreimal zu Hause in Folge gewonnen. Und Köln ist ein bisschen unter Druck geraten. Von den letzten vier Spielen drei verloren. Ich weiß nicht, ob sie da in Bremen, ja, ein Punkt ist auf jeden Fall immer drin, aber ich weiß nicht, ich glaube, Bremen ist favorisiert und gewinnt das Spiel.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wie groß der Druck bei den Kölnern ist, weil man sich schon immer wieder daran erinnert, dass man eben Aufsteiger ist und aktuell besser performt als zu erwarten.
Ja, du kannst dich aber nicht die ganze Saison daran erinnern, dass du Aufsteiger bist und immer weiter verlieren und bist dann auf einmal Absteiger.
Nö, nicht immer weiter verlieren, aber solange du genug Punkte sammelst, um dann ein paar Spieltage vor Schluss schon Planungssicherheit zu haben, ist doch okay.
Aber sie haben schon ein bisschen Sorgenfalten, vor allem wenn du auf die Defensive guckst. Joel Schmid fällt ja jetzt auch noch aus, also da muss man schon sehr erfinderisch sein. Ist Lukas Kwasniok ja auch. Dann gab es jetzt noch einen Schreckmoment um Ragnar Ache, der im Training sich am Kopf möglicherweise verletzt hat. Da wissen wir jetzt auch noch nicht so genau, ist das so schlimm, dass er ausfällt. Das wäre natürlich auch eine Option weniger vorne. Ja, mal schauen, ne, was der FC da holen kann. Wie tippst du denn, wie es ausgeht?
Ich sag, es wird ein 1-0 für Bremen.
Okay, werden wir dann überprüfen in der nächsten Folge. Hoffenheim gegen Augsburg. Sandro Wagner an seinem Geburtstag am Samstag gegen den Club, für den er in der Bundesliga am meisten getroffen hat. Da bin ich mal sehr gespannt, wie Augsburg jetzt den Rückenwind aus dem Sieg gegen den HSV nutzt und wie stabil sie gegen diese krasse TSG-Offensive auch sein können.
Ja, ist ja einfach eine ganz andere Hausnummer nochmal. Also Hoffenheim performt ja in der Saison wirklich richtig gut und ich glaube nicht, dass da was für Augsburg geht.
Hoffenheim ist jetzt fünfmal ungeschlagen. Das gelang ihnen zuletzt unter Sebastian Hoeneß, wo mir eingefallen ist, ach ja, stimmt, der war ja auch mal Trainer in Hoffenheim.
Aber das war doch damals der beste, also die haben ja die Trainer quasi getauscht, Hoffenheim und Stuttgart, und beide Trainer haben beim jeweils anderen Verein viel besser funktioniert.
Mhm. Ein Schlüssel könnte sein, dass Augsburg in der Liga die meisten Tore nach Flanken macht. Wobei Hoffenheim ist, glaube ich, noch ohne Gegentor nach Flanke. Und sie jetzt wirklich auch diesen Rückenwind haben. Ne? Ist es der berühmte Turnaround, den sie geschafft haben, dass Sandro Wagner jetzt sein Team auf Kurs gebracht hat?
Ja, kannst du, finde ich, erst nach dem Spiel beurteilen, weil es gab schon Spiele auch am Anfang der Saison, wo wir total begeistert waren. Es gab Spiele zwischendrin, wo wir dachten, okay, jetzt ist er wieder auf dem richtigen Weg. Und dann gab es eine Klatsche. Deswegen Augsburg kann ich gar nicht einschätzen, wo die aktuell wirklich stehen.
Sie haben den Vertrag mit Matsima verlängert, aktuell so ein bisschen die heißeste Ware in Augsburg. Bis 2030 ist der Vertrag verlängert worden, aber das bedeutet natürlich nicht, dass er bis 2030 in Augsburg spielt. Wahrscheinlich,
nur, dass er ein bisschen teurer wird.
Wahrscheinlich wird er dann doch irgendwann den Verein verlassen, dafür ist er einfach zu gut. Wir gucken auf Union gegen Heidenheim am Samstag. Das könnte richtig zäh werden, glaube ich, befürchte ich. Die beiden Teams mit den wenigsten Großchancen und mit dem wenigsten Ballbesitz, also das ist so ein bisschen antifußballmäßig, was wir da erwarten können. Ich meine, Union Berlin kann sich da bequem zurücklehnen, die stehen gut da. Heidenheim ist unter Zugzwang, die müssen endlich mal irgendwie Punkte holen. Glaubst du, das ist möglich bei Union?
Nö, weil das hat man ja in dem Spiel von Union gegen St. Pauli gesehen. Da hat man ja auch gesagt, St. Pauli muss so langsam mal punkten, und wenn nicht gegen Union, gegen wen dann? In dem Sinne, also dass das ein Gegner auf Augenhöhe ist. Ich sehe Heidenheim, die haben jetzt 2-0 verloren, hatten halt dieses furchtbare 0-6 gegen, ja klar, es war Leverkusen, aber trotzdem, ich wüsste nicht, wer Tore machen sollte bei Heidenheim, dass es halt ein Sieg wird.
Ich meine, das Einzige, was bei Heidenheim Hoffnung macht momentan, ist ja die Tabelle so ein bisschen. Wenn wir mal auf die untere Region schauen in der Erstligatabelle, Heidenheim kann mit einem Sieg auf die Relegation springen, auf den Relegationsplatz, und ist dann punktgleich mit dem rettenden Ufer. Also die profitieren gerade davon, dass ja auch die anderen da unten jetzt nicht so wahnsinnig wegmarschieren. Ne?
Ja, voll. Sonst wäre Heidenheim jetzt schon mehr oder weniger abgeschlagen.
Eine Partie ist noch übrig. Freiburg gegen Mainz am Sonntag um 19.30 Uhr. Beide haben jetzt auch da erstmal Europapokal noch vor der Brust. Da wissen wir auch noch nicht, wie es ausgeht. Und auch da erwarte ich jetzt nicht allergrößtes Spektakel. Freiburg kommt ja eigentlich nur über die Standards. Und Mainz versucht auch noch in der Liga sich so ein bisschen zu finden. Wie glaubst du denn, wie das ausgeht?
Ja, für Freiburg. Also im Zweifel fällt eine Ecke oder ein Freistoß rein und dann wird Freiburg das ziehen. Und die Mainzer seit 7 Spielen jetzt ohne Sieg. Mhm. Also das ist, langsam wird es da auch eng.
Ja, und es fehlen natürlich auch welche. Ne? Mhm. Amiri fehlt gesperrt und Dominik Kor hat 3 Spiele bekommen. Ist das richtig?
Ich glaube ja.
Ja, für dieses brutale Foul am vergangenen Wochenende ist es zu wenig. Hätte man mehr Abschreckung vollziehen müssen?
Ja, gab es da nicht vergangene Saison in der zweiten Liga diese 8-Spiele-Sperre, wo dann 3 auf Bewährung ausgesetzt waren für Nürnberger, für den Darmstädter? Ja, also er heißt Fabian Nürnberger, spielt bei Darmstadt so. Sowas habe ich da tatsächlich auch erwartet, dass er eine relativ hohe Strafe kriegt und das aber quasi auf Bewährung ausgesetzt wird, was ja bei Dominik Kohr auch einiges heißen würde, dass er sich dann danach zusammenreißen muss.
Aber findest du, er ist grundsätzlich ein unfairer Spieler, weil sich jetzt so ein bisschen gestritten wird? Es gibt Aussagen von einigen Spielern in der Liga, der ist bekannt dafür, andere verletzen zu wollen. Ich würde das jetzt niemandem unterstellen. Ich glaube, dann bringst du es auch nicht oder dann schaffst du es auch nicht bis in die Bundesliga, wenn du so eine Mentalität an den Tag legst, weil das sehen ja auch deine Mitspieler und die Vereinsverantwortlichen. Ich glaube, bei ihm ist es einfach, Jens sagte zuletzt, es ist immer so ein bisschen Timing-Problem, aber es gehört auch zu seinem Spiel einfach so ein bisschen dazu, ne?
Ja, ich finde, natürlich darfst du dann so nicht reingehen, wenn du weißt, dass du schon, also du müsstest einen Lerneffekt ja eigentlich mal sehen, wenn er immer zu spät ist. Entweder muss er daran arbeiten, dass er nicht mehr zu spät ist oder dann halt nicht so reingehen. Ich weiß, dass Nico Schlotterbeck in der Anfangsphase auch so war, dass der nicht genau wusste, wann er die Grätschen ansetzen soll und da auch den einen oder anderen Elfer verursacht hat und auch mal vom Platz geflogen ist. Aber der hat dran gearbeitet.
Und er wird jetzt immer auch so ein bisschen mit Stefan Effenberg verglichen, der vor ihm, glaube ich, den Gelb-Rekord hatte. Oder ja. Hat er den immer noch? Ich bin schlecht informiert
heute.
Er hat also, Dominik Kohr jetzt schon, ne?
Nee, die sind jetzt beide im 100er-Club.
Oder so. Ja. Aber bei Stefan Effenberg muss er natürlich berücksichtigen, bei ihm waren es hauptsächlich gelbe Karten wegen Meckerns.
Genau.
Und das macht ihn natürlich zu einem anderen Typen als jetzt Dominik Kohr. Also Dominik Kohr dann auf jeden Fall nicht dabei am Sonntag, wenn seine Mainzer in Freiburg spielt. Und jetzt kommen wir dann endlich... Nachdem wir über die erste Liga gesprochen haben, noch zur zweiten Liga. Der 14. Spieltag steht an am Wochenende und wir haben Platz 2 gegen Platz 1, Schalke gegen Paderborn. Wir haben Platz 3 gegen Platz 4, Elversberg gegen Darmstadt und dann noch das Verfolgerduell Hannover gegen Karlsruhe. Lass uns mal bei Schalke gegen Paderborn bleiben. Freitagabend spielen die schon gegeneinander. Das sind aktuell die beiden Teams auf den Aufstiegsplätzen. Bei Schalke ist es natürlich die Defensive, die sie dahin gebracht hat. Schalke hat die beste Abwehr im deutschen Profifußball mit nur 7 Gegentoren. Aber ansonsten finde ich Schalke noch ein bisschen schwach auf der Brust. Also spielerisch ist da ja ist jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend. Die machen früh immer irgendwie ein 1-0 und dann ist es wie ist es im Prinzip wie damals bei Huub Stevens.
Aber dann kriegen sie es auch verteidigt. Das finde ich beeindruckend, dass sie halt wirklich, wenn die jetzt auch immer spät treffen würden, könnte man über Fitness vielleicht reden oder über Mentalität. Aber wenn du halt wirklich... Die machen das ja voll oft in der Anfangsviertelstunde und bringen das über die Zeit. Und ich glaube, dass das auch gerade den Fans sehr, sehr wichtig ist, dass sie die Defensive stabilisiert haben. Und dann brauchst du kein Spektakel, dann brauchst du keine 5 Tore vorne, wenn das 1-0 halt reicht.
Ja, sie haben den geringsten Ballbesitz der Liga, die schlechteste Passquote, begehen die meisten Fouls. Das ist natürlich irgendwie, also du spielst natürlich gar nicht gerne gegen Schalke. Die Frage ist nur, reicht das dann gegen so Mannschaften wie jetzt Paderborn, die spielerisch auf jeden Fall stärker sein wird, glaube ich einfach.
Aber Schalke spielt zu Hause.
Ja.
Also ich glaube schon, dass das reichen wird, dass Schalke dieses Spiel ziehen kann. Und dann kannst du ja mal drüber nachdenken, ob du dann wirklich daran glaubst, dass Schalke aufsteigen kann.
Das Gute bei Schalke ist, und das hat Loris Karius jetzt auch nochmal gesagt, wir haben wirklich nichts zu verlieren. Natürlich gibt es so langsam eine Erwartungshaltung und die Schalker Fans wollen natürlich nichts anderes als wieder in die Bundesliga zurück. Aber er sagt dann auch, wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen, wie wir in den letzten Jahren performt haben. Also insofern ist alles gerade Bonus und wenn sie diese Mentalität beibehalten können, dann ist der Aufstieg auch mit diesem, ich nenne es jetzt mal auch mal wieder Minimalismus, Fußball doch auch möglich. Ne? Defensive gewinnt ja auch Meisterschaften. Aber ich glaube nicht, dass sie Paderborn schlagen können. Ich glaube, Paderborn holt da auf jeden Fall einen Punkt auf Schalke, was für Schalke auch okay wäre.
Das wäre, glaube ich, auch, also je nach Spielverlauf, aber Schalke hat jetzt 28 Punkte, das heißt, es sind noch 4 Siege bis zum Klassenerhalt.
Ja, wenn du so rechnest.
Ja, und so musstest du ja auch die vergangenen Jahre, musstest du ja am Ende immer zittern und ja, war es dann echt knapp davor abzusteigen in die dritte Liga und dass du jetzt einfach, wenn es am Ende dann Platz 7, 8, 9 wird, glaube ich, wären die Schalke auch erstmal zufrieden.
Und dahinter lauern dann Elversberg und Darmstadt, die im direkten Duell aufeinandertreffen. Wie glaubst du, wie das ausgeht?
Elversberg hat eigentlich ein Faible für Darmstadt. Da wurden auch schon Trainer entlassen nach einem Spiel in Elversberg, erinnere ich mich, beziehungsweise sind freiwillig gegangen. Ich glaube, das zieht Elversberg.
Das heißt, dann ist, du sagst ja, Schalke gewinnt. Also Schalke ist Tabellenführer in der zweiten Liga am Sonntagabend.
Stimmt, dann wäre Elversberg Zweiter, ne?
Ja. Hannover, Karlsruhe, auch nicht uninteressant. Auch die beiden schielen ja noch so ein bisschen nach oben auf den Aufstieg in der zweiten Liga. Wir sind durch, Anne. Wir freuen uns auf ein Bundesliga-Wochenende, auf ein Zweitliga-Wochenende. Alles könnt ihr wie immer live und in voller Länge hören in der Sportschau-App. Und das Bundesliga-Update gibt's dann am Sonntag wieder.
Genau.
Und dann ist Alex Schlüter zu Gast. Freut euch darauf und bis dahin ein schönes Wochenende.
Bis dann.